The Battles donnerten den Highway hinunter. Und wir sind über die gesamte Länge des Hörbuchs unterwegs auf dem Highway und entlang der Long and Winding Road auf einer Magical Mystery Tour durch den Songkosmos des ewigen Beatle. Der losrockende Song Highway wurde im November 2008 veröffentlicht als Bestandteil des Albums Electric Arguments von The Fireman, dem Duo-Projekt, das Paul McCartney schon 1993 gemeinsam mit dem Produzenten Youth ins Leben gerufen hatte. Damals in den 90er Jahren, als Techno und die DJ-Szene die Popmusik dominierten, wollte auch Paul McCartney kein verstaubter Pop-Opa sein und hatte Lust, mit Elektronik zu experimentieren. In dem ehemaligen Bassisten der UK-Band Killing Joke, Martin Glover, der sich Youth nennt und als erfolgreicher Produzent zwischen Dub, House und Techno arbeitete, fand er einen gleichgesinnten Partner, um experimentierfreudige und improvisierte Elektro-Tracks zu produzieren. Der Projektname Fireman hatte die Funktion einer Tarnkappe, um unerkannt mal etwas völlig anderes auszuprobieren. Nach zwei Instrumentalalben, die nur in Insiderkreisen Beachtung fanden, veröffentlichten Paul und Youth mit Electric Arguments ein Songalbum, bei dem die unverkennbare Leadstimme nicht mehr verbergen konnte, wer sich hinter The Fireman verbarg.
Words are getting higher, everybody fire. Oh, the sun is rising again.
So lautet der Schlusschor des gerade gehörten Titels Highway. Und es ist nicht auszuschließen, dass der Highway, auf dem Paul McCartney als The Fireman abfährt, sehr viel mit High zu tun hat. Schließlich singt er ja auch die ziemlich eindeutige Zeile Take me higher every day. Er soll ja einer der größten Kiffer im Pop sein. Zumindest gewesen. Und was kann man sonst noch alles über ihn lesen? Vieles, sehr vieles wird ihm nachgesagt. Zum Beispiel, er sei extrem ehrgeizig, penetrant, dominant, besserwisserisch, geizig. Er würde andere bevormunden, sei auf versteckte Weise diktatorisch, schaue immer zuerst auf seinen eigenen Vorteil. Er sei exaltiert, überspannt, überheblich, kenne keinerlei Selbstkritik. Er sei ein anmaßender Egomane, ein Heuchler, habe sogar seine Ehefrau Nummer 1 und 2 geschlagen. Er sei
selbstzentriert, ein Kontrollfreak,
sagte wörtlich der langjährige PR-Mann der Beatles Tony Barrow. Er sei
gierig und herrschsüchtig,
sagte Wings-Gitarrist Danny Lane. Er sei
eine Anhäufung von Widersprüchen.
Das sagte der Beatles-Intimus Peter Brown.
Er war ein trotziger, unverschämter, pubertärer, kleiner Medici-Prinz.
Das sagte Francie Schwartz, eine von Pauls Dauernebenfrauen, die er parallel zu seiner Hauptbeziehung mit Jane Asher bis ins Jahr 1968 am Laufen hatte. Ist McCartney, wie sich Paul polemisch selbst fragte, Zitat,
dieser herzlose Idiot, dieser seichte, oberflächliche Typ,
der auf die Frage eines Reporters, was sagen Sie zu John Lennons Tod, selten blöd antwortete,
das ist eine Sauerei.
Andere, die ihn auch zu kennen vorgeben, sagen, er sei ja so nett und sympathisch, immer freundlich und gut gelaunt. Okay, einem allzu aufdringlichen Fan würde auch schon mal die Meinung geigen, aber das sei ja auch normal. Überhaupt sei er doch
so ganz normal geblieben. Nein, nicht stinknormal, sondern so ganz nett und bescheiden.
Und wie er noch aussehe.
So jung und flott.
Hätte immer noch
volles, schönes, braunes Haar. Na gut, vielleicht ein bisschen nachgefärbt. Aber sonst ist das doch irgendwie ein toller Typ. Und er singt wie einst.
Diese Aufzählung ließe sich durch weitere subjektive Beurteilungen, Unterstellungen, Vorwürfe, Lobhudeleien etc. beliebig verlängern. Tatsache ist, Paul McCartney gilt als der reichste und erfolgreichste Popmusiker aller Zeiten. Sein Einkommen vermehrt sich täglich um rund 20.000 Euro alleine aus Tantiemen. Das entspricht einem Vermögenszuwachs von ca. 14 Euro pro Minute. Aber nur kein Neid. Und viel wichtiger, er ist ein fantastischer Sänger und nicht minder großartiger Songschreiber. Von seinem überdurchschnittlichen Können als Multiinstrumentalist gar nicht zu schweigen. Welcher andere Musiker in den letzten 50 Jahren hat mit seinen Liedern so große und nachhaltige Spuren im kollektiven Bewusstsein einer Generation hinterlassen? Wer sonst hat die Biografien so vieler Menschen mit seinen Songs über Jahrzehnte begleitet und beeinflusst? Und wer sonst hat in einem kaum vorstellbaren Ausmaß die Musikspeicher in den Köpfen von unzähligen Menschen weltweit mit solch vielen wunderbaren und überdauernden Melodien angefüllt wie er. Seine musikalischen Ambitionen und seinem gestalterischen Ehrgeiz ist es vornehmlich zu verdanken, dass die Zusammenarbeit mit dem oft antriebsarmen, um nicht zu sagen faulen Genius Lennon zu popmusikalischen Glanzleistungen führte, die in der Popgeschichte einzigartig und bislang unerreicht sind. Sein Dilemma bleibt, dass er als Beatle in schwindelerregende Popularitätshöhen hinaufkatapultiert wurde, die nicht mehr zu toppen sind. Und dass er gemeinsam mit seinem Kumpel und kreativen Gegenpart John Lennon überragende Songs schrieb, die alles in den Schatten stellten, was davor war und danach kam, und das in künstlerischer wie in kommerzieller Hinsicht. Im Glanz der Lennon-McCartney-Kompositionen mussten die Songs aus Pauls Solozeit verblassen. Er konnte sich und kann sich heute noch anstrengen, wie er will. Im kollektiven Bewusstsein der Popwelt bleiben die Lennon-McCartney-Klassiker immer die erste Wahl. Und objektiv musikalisch beurteilt sind tatsächlich auch viele McCartney-Kompositionen seiner Solozeit nur zweite Wahl. Nicht alle, aber doch viele. Die Erklärung dafür liegt wahrscheinlich am besonderen Verhältnis zwischen den beiden Kreativpartnern und freundschaftlich verbundenen Konkurrenten Lennon-McCartney. Ihre künstlerisch positiv sich auswirkende Rivalität, ihr Ehrgeiz, den anderen möglichst noch übertrumpfen zu wollen, und ihr gemeinsames Interesse am künstlerischen wie kommerziellen Erfolg mobilisierte in beiden das Beste, zu dem sie schöpferisch imstande waren. Nehmen wir das Beispiel der genialen Beatles-Single mit den zweifachen A-Seiten Penny Lane und Strawberry Fields Forever, für mich persönlich die beste Pop-Single aller Zeiten. Beide behandelten Kindheitserinnerungen aus Liverpool, beide völlig unterschiedlich und absolut typisch für beide Autoren. Lennon war vorgeprescht mit seinem traumwandlerischen, surrealistischen Meisterwerk Strawberry Fields Forever, an dessen wegweisendem psychedelischem Arrangement Paul maßgeblich mitgewirkt hatte. Alle waren begeistert und des Lobes voll über diese Glanztat aus Johns Schreibe, die im November 1966 aufgenommen wurde. Nur zwei Wochen später kam Paul mit seiner Komposition Penny Lane, die auf ihre Weise ähnlich originell und herausragend war. Der Text über Alltagsbegebenheiten und Merkwürdigkeiten in der real existierenden Liverpooler Straße Penny Lane und dem gleichnamigen Bushalteplatz entstand with a little help von John, aber die Musik und die Arrangementideen waren komplett Pauls Eigengewächs. Er hatte Johns Herausforderung, die von dessen Ausnahmesong Strawberry Fields Forever ausging, angenommen und konnte den Partnerrival mit Penny Lane sogar noch übertrumpfen. Jedenfalls in den Augen der Beatles-Plattenfirma, wie später auch mehrheitlich nach Meinung der Pop-Öffentlichkeit. In den Reihen der Kritiker und Experten wurde die besondere Qualität von Penny Lane zweifellos anerkannt und man lobte die fröhliche Ausstrahlung und das strahlende Klangbild. Doch viele waren noch mehr fasziniert von der halluzinatorischen Stimmung und den bis dato ungehörten surrealen Klangbildern in Lennons Tondichtung Strawberry Fields Forever. Das Kritikerurteil in Kurzform: Lennons Erdbeerfelder sind abgefahren genial, Pauls Penny Lane ist toll, aber im Vergleich eher brav. Interessant zu hören, was Paul McCartney im Jahre 2000 anlässlich der Veröffentlichung aller Nummer 1 Hits der Beatles zu Penny Lane gesagt hat und wie er den klaren, aber relativ braven Sound von Penny Lane rechtfertigte und auch für seinen Song das künstlerische, surrealistische Moment reklamierte.
I remember saying to George Martin, what like a very clean recording. I was into clean sounds, maybe Beach Boy kind of things at that point.
Ich erinnere mich, dass ich zu George Martin sagte, ich möchte eine klare, ganz saubere Aufnahme. Ich mochte damals die reinen Klänge, vielleicht durch den Einfluss der Beach Boys.
But you know, the fireman with his hourglass and all of that sort of stuff was us trying to get into a bit of art, a bit of surrealism.
Zeilen wie der Feuerwehrmann mit seiner Sanduhr und die anderen Sprachbilder waren ein Versuch, dem Song einen künstlerischen, surrealistischen Anstrich zu geben.
And they were all based on real things. But I mean, whereas there was a barber called, what was he called, Bialetti? Something like that. Little barber, I think he's still there actually, in Penny Lane. And he had these pictures of haircuts in his windows. A barber showing photographs like it's an exhibition.
Der Text basiert aber auf realen Dingen. Es gab einen Friseur namens Bialetti oder so. Ich glaube, den gibt's da immer noch. Er hatte Bilder von Frisuren in seinem Fenster. Daraus wurde ein Friseur, der Fotos zeigt wie in einer Ausstellung.
It was all just twisting it to a little bit slightly more artsy angle. The nurse who's selling poppies from a tray, which she thinks she feels as if she's in a play, but she is anyway. All that sort of stuff was all the little sort of trippy little things we were trying to get in.
Das Ganze bekam dadurch eine künstlerische Note, wie die Krankenschwester, die Klatschmohnblumen auf einem Tablett verkauft und sich dabei wie in einem Theaterstück vorkommt, was es ja auch ist. Das waren solche verrückten Ideen, die wir in unseren Songs unterbringen wollten.
Paul spricht hier von wir und unseren Songs. Das ist in diesem Fall natürlich Pluralis Majestatis, denn er ganz alleine hatte Paddy Lane geschrieben und hob das auch immer wieder hervor. Aber keine Frage, Paddy Lane ist eine der herausragenden Songkompositionen der Popgeschichte. Der ständige Tonartwechsel zwischen dem H-Dur der Strophen und dem A-Dur des Refrains, wobei zum Abschluss auch der letzte Refrain in H-Dur steht, ist zwar schon clever umgesetzt, obwohl das Arbeiten mit verschiedenen Tonarten zum damaligen Zeitpunkt für Paul schon fast zum normalen kompositorischen Rüstzeug gehört. Doch eine außergewöhnlich raffinierte und überraschende Harmoniefolge gelingt ihm bei den Songzeilen
Of every heart he's had the pleasure to know and all the people that come and go.
Hier wechselt er von H-Dur auf H-Moll 7, danach kühnerweise und spannungsvoll auf H-Moll 6 und schließlich nochmals spannungssteigend auf G-Dur.
H-Dur. Of every hand he's had the pleasure to know. H-Moll 7 and all the people, H-Moll 6 that come and go. G-Dur. Stop and say hello, Fis-Dur.
Diese Akkordwechsel gehören zu Pauls brillantesten Glanztaten in seiner Entwicklung als Songkomponist. Auch der Ideenreichtum in Arrangementdetails geht auf seine Kappe. Von der Glocke des Feuerwehrmanns bis zum virtuosen Solo der Bach-Trompete, dessen Melodie der notenunkundige Paul dem Arrangeur George Martin Ton für Ton vorgesungen hatte. Über die Bedeutung und herausragende Wirkung von Paddy Lane schrieb der Musikkritiker Ian MacDonald:
Jeder, der das Pech hatte, 1966/67 nicht zwischen 14 und 30 Jahre alt gewesen zu sein, wird nie nachempfinden können, wie spannend die Populärkultur dieser Jahre war. Alles war durchdrungen von einem sonnigen Optimismus und die Möglichkeiten schienen unbegrenzt. Mit seiner Vision des blauen Himmels über den Vorstädten und seiner grenzenlos zuversichtlichen Kraft bringt Paddy Lane den Geist dieser Zeit perfekter auf den Punkt als jedes andere Produkt aus der Mitte der 60er Jahre.
Tatsächlich entwickelt der Song einen ungeheuren Sog, eine beflügelnde Energie mit einer Spur kindlicher Naivität und fröhlicher Ausgelassenheit und einer Riesenportion erwachsener Cleverness und handwerklichem Können. Der Song explodiert geradezu vor Lebensfreude, Fantasie und unbändiger Musikalität. Die Lonely Hearts Club Band hat lange daran intensiv gearbeitet, diese Euphorie für uns besonders gut herauszuarbeiten.